Ja, dann herzlich willkommen zu unserer Lehrveranstaltung heute. Wir hatten uns in den letzten beiden Stunden so beschäftigt mit dem ganzen Thema Outsourcing, Offshoring, Nearshoring. Und ja, ich wollte nochmal sozusagen an den Anfang der Thematik zurückkommen. Was würden Sie denn so sagen? Was versteht man denn unter Outsourcing, Offshoring, Nearshoring und so, welche betreffenden Vor- und Nachteile haben Sie denn, wenn Sie sozusagen das als anwendendes Unternehmen machen? Ne, was versteht man denn drunter? Ja, machen Sie doch mal einfach. Ja. Und was versprechen sich die Unternehmen da so typischerweise davon? Was sind so die? Mehr Flexibilität, geringere Kosten, ganz genau. Das, und vielleicht auch noch Know-how-Gewinn. Ja, es ist also praktisch so nichts anderes als eine ganz normale Make-or-Buy-Entscheidung. Man verspricht sich Kostensenkungen davon. Und gerade so nach dem Motto, wenn man jetzt sagt, ich gehe richtig weit ins Ausland, also ich lasse beispielsweise meine Softwareentwicklung in Indien machen, genau da ist natürlich in aller Regel Kosteneinsparungen, sodass Ziel Nummer eins, was die anwendenden Unternehmen verfolgen. Ja, und wir hatten ja sozusagen schon in der letzten Stunde gesagt, dass wir jetzt sozusagen den Shift machen in die Richtung, dass wir sagen, wir untersuchen nun explizit das Outsourcing von Softwareentwicklungsprojekten. Ne? Und da wollen wir hier auch etwas weitermachen. Wir haben die ganzen Chancen dargestellt bekommen. Nun gilt aber auch, dass in vielen Fällen natürlich die Ziele der Outsourcing-Projekte nicht erreicht werden. Ne? Das klingt natürlich erstmal ganz toll, wir sparen Kosten und alles funktioniert dann besser, als das zuvor der Fall war. Aber in vielen Fällen ist es eben so, dass nicht das erwünschte Ergebnis erreicht wird. Also beispielsweise laut einer Schätzung von Kagermann und Oesterle, Kagermann-Vorstandsvorsitzende der SAP, Oesterle Hochschullehrer in St. Gallen, scheitern etwa 30% aller Outsourcing-Projekte. Leider ist in dem Buch also nicht genau aufgeführt, was nun als Scheitern letztendlich genau bewertet wird. Man muss sich darüber hinaus natürlich noch die Frage stellen, wenn man mal irgendwie so einen Querschnitt über alle IT-Projekte machen würde, bei wie viel Prozent aller IT-Projekten denn man nun von einem Scheitern sprechen würde. Denn, also ich sag mal, Probleme wird es in allen möglichen Projekten und gerade in IT-Projekten geben. Aber hier sozusagen sollten uns nicht dazu verleiten lassen, um zu denken, dass nun jedes Outsourcing-Projekt tatsächlich grandios läuft und eben diese 60-70% Kosteneinsparungen realisiert werden, wie wir sie auf einer der letzten Folien hier hatten. Genau auf dieser Folie hier, ne, dass wir letztendlich auf eine Kostenbasis von 60-80% runterkommen, das ist natürlich auch nicht immer so und kann natürlich nicht so als einfaches Kochrezept hier entsprechend herangezogen werden. Ein Grund dafür, dass das eine oder andere Projekt eben auch nicht so läuft, wie es letztendlich laufen sollte, wird darin gesehen, dass häufig auch Unternehmen versuchen, nicht ganz verstandene Probleme outzusourcen. Also wir haben Geschäftsprozesse, die nicht vom Unternehmen nicht wirklich verstanden werden, werden outgesourced und dann wird es natürlich schwierig, für den Anbieter eine entsprechende Lösung zu konfigurieren. Klingt ja vielleicht erstmal seltsam, warum soll das Unternehmen den entsprechenden Prozess nicht verstanden haben, der ja bereits läuft in dem Unternehmen. Nun, das kann man sich vielleicht so erklären, dass man sagt, es existiert keine wirklich vollständige und detaillierte Spezifikation des entsprechenden Prozesses, der outgesourced werden soll. Also wenn Sie die Gehaltsabrechnung oder die Rechnungsstellung, wenn Sie solche Prozesse outsourcen, muss es natürlich jemanden geben, der dem Outsourcing-Anbieter im Detail sagt, was er letztendlich tun soll. Und oftmals ist dieses Wissen nicht in den Köpfen der Personen so drin oder von einer Person drin, dass ich Ihnen jetzt genau sagen könnte, Sie müssen jetzt genau das und das und das machen. Denn der Outsourcing-Anbieter braucht natürlich eine ganz detaillierte Anweisung, was letztendlich zu tun ist. Und vielleicht läuft irgendwo ein altes COBOL-Programm, von dem keiner so genau weiß, wie es eigentlich funktioniert, aber es funktioniert, wo diese Prozesse drin abgebildet sind. Also der Prozess muss verstanden, auch in dem Sinne von gut dokumentiert sein, sodass der Outsourcing-Anbieter darauf dann entsprechend aufbauen kann. Ein weiterer Punkt ist der, dass das Management der Outsourcing-Partner nicht unterschätzt werden darf. Also es gab viele Fälle in der Praxis, wo letztendlich einfach zur Betreuung des Outsourcing-Partners ein eigener Stab an Mitarbeiter angelegt worden ist. Also nach dem Motto, zunächst einmal die Kosteneinsparungen dadurch, dass ein Outsourcing stattgefunden hat. Vielleicht sind auch viele Mitarbeiter freigesetzt worden, vielleicht sind viele Mitarbeiter letztendlich zu dem Outsourcing-Anbieter gewechselt. Aber andererseits muss man entsprechend auch das Know-how im Haus behalten, einfach um sozusagen auf Augenhöhe mit diesem Anbieter überhaupt noch reden zu können. Wenn Sie sozusagen vielleicht alle ITler freigesetzt haben, also Sie sagen, Sie haben keine IT-Abteilung mehr, in dem Moment kann Ihnen der Outsourcing-Anbieter natürlich auch alles erzählen, was er gerade mag. Und ohne IT-Know-how haben Sie zwei Möglichkeiten, Sie können es glauben oder nicht, aber Sie haben keine richtige Möglichkeit, das dann wirklich zu evaluieren. Also auch das so ein Punkt, den man bei dem Management von Outsourcing-Entscheidungen nicht unterschätzen darf. Ja, ein großes Thema ist natürlich die Standortfrage. Das ist die Standortfrage und diese Standortfrage, die stellt sich im Grunde genommen aus zwei verschiedenen Perspektiven. Also zum einen die Frage der Standortwahl aus der Sicht des outsourcenden Unternehmens. Wo source ich hin? Also mache ich ein Nearshoring, vielleicht in näher gelegene Länder, oder mache ich ein Farshoring ans andere Ende der Welt, oder ein Onshoring in dem Sinne, dass ich hier in Deutschland bleibe. Das wäre sozusagen die Sicht des Anwenders, des Kunden. Aber die Frage stellt sich genauso, und das werden wir jetzt noch an der einen oder anderen Stelle sehen, die Frage stellt sich ganz genauso aus Sicht des Outsourcing-Anbieters. Wo stelle ich mich mit meinen Niederlassungen entsprechend auf? Und wir werden uns beide Perspektiven hier anschauen. Also hier ein paar Faktoren, die Standortentscheidungen beeinflussen, so aus der Standorttheorie. Und da haben wir einfach mal eine Unterscheidung hier in, hier bin ich, harte Standortfaktoren, weiche unternehmensbezogene Standortfaktoren und weiche personenbezogene Standortfaktoren. Also harte Standortfaktoren wären nun etwa sowas wie Arbeitskräftepotenzial. Oder sowas wie Nähe zu bestimmten Universitäten, was genau in die gleiche Richtung eingeht. Also ich baue mir da eine Niederlassung auf, wo ich einfach gute Leute bekomme. Möglichst gute Leute, und möglichst niedriges Lohn- und Gehaltsniveau natürlich. Das ist so die Quadratur des Kreises. Das ist so wie der Personalmensch, der den 23-jährigen Berufsabsolvent mit 5 Jahre USA-Erfahrung und Praxiserfahrung sucht. Aber das ist sozusagen die Zielsetzung. Arbeitskräftepotenzial, gute Leute, möglichst billig. Ebenfalls zu den harten Standortfaktoren gehört sowas wie die Verkehrsanbindung. Also Flughafen in der Nähe, damit die eigenen Mitarbeiter, aber auch die Mitarbeiter des Kunden relativ schnell dorthin kommen können. Und solche Fragen wie Unternehmenssteuern und weitere. Also alles harte Standortfaktoren. Weiche unternehmensbezogene Standortfaktoren, Wirtschaftsklima entsprechend, Branchenkontakte, Kooperationspartner. Also habe ich vielleicht bestimmte Kooperationspartner in einer bestimmten Region oder fordert vielleicht auch mein Kunde, dass ich entsprechend mein Unternehmen in eine Region verlagere, wo er tätig ist. Also das Letztgenannte finden Sie zum Beispiel häufiger in der Automobilindustrie, ja, dass Automobilhersteller in Indien selbst schon fertigen und dann eben auch von ihren Zulieferern verlangen, sozusagen hinterherzuziehen. Ja. Das ist mal so eine, zwar als Automobilperspektive, aber auch mal ein Blickwinkel, den wir hier noch nicht hatten. Klar, wir haben hier eher die IT-Brille aufgesetzt. Ne. Weiche personenbezogene Standortfaktoren, das sind also auch so Fragestellungen wie, kann ich denn meine Mitarbeiter gewinnen, an einen bestimmten Standort zu gehen? Und dann schaut man sich eben an, wie die Wohnsituation ist, wie die Umweltqualität ist, Schulen, Freizeitwert und solche Fragestellungen. Und beispielsweise hört man immer wieder, dass die Mitarbeiter durchaus mal sehr interessiert nach Indien gehen, auch für eine Weile nach Indien gehen, aber dass sich dort dann das Leben doch an einem recht begrenzten, an begrenzten Orten stattfindet. Ne? Und viele eben sagen, okay, außerhalb der bevorzugten Wohngegenden, wo man dann halt so auch schon ein bisschen unter sich ist in einem anderen Land, ist das Leben dann vielleicht nicht mehr so lebenswert. Ne? Oder wenn sie eben Stunden brauchen, um mit dem Auto oder mit dem Taxi durch Bangalore durchzukommen oder vom Flughafen die Verbindung. Also die Städte sind da einfach absolut dicht. Ja, da ist der Feierabendverkehr hier um Frankfurt oder Stuttgart herum ist da relativ harmlos. Ja. Ja, das sind alles so Punkte, die bei der Standortwahl hier entsprechend zu berücksichtigen sind. Aus Sicht der Anbieter ergeben sich an und für sich auch ganz spannende Fragestellungen in Bezug auf die Standortwahl. Also einmal solche Faktoren, wie wir sie eben dargestellt haben. Aber was für Faktoren wird denn so ein Anbieter Ihrer Meinung nach einbeziehen, wenn er sich überlegt, in welche Standorte er geht? Also wir haben hier mal beispielhaft aufgelegt, das sogenannte Global Delivery Model von der Firma Accenture. Die Idee ist dahinter, Global Delivery Model ist so der Name, dass die halt sagen, okay, wir stellen uns an vielen verschiedenen Standorten auf und bieten unseren Kunden sozusagen Dienstleistungen in diesen verschiedenen Zentren entsprechend an. Ja. Was hat denn da so ein Anbieter wie Accenture oder auch andere wie Cognizant vielleicht, was haben die denn eigentlich dafür für Aktien im Spiel? Ja, so, die wollen ihren Kunden beispielsweise Softwaredienstleistungen anbieten. Was treibt die denn so um, wenn sie sich so aufstellen wie in diesem Netzwerk hier dargestellt? Wie würden Sie denn da so die Standortentscheidungen treffen, wenn Sie jetzt sozusagen Accenture-Entscheidungsträger wären? Was wären so die Faktoren? Ja?
Also einmal ist mit Sicherheit unterschiedliche Gehaltsniveau, die ja. Wir gerade bei den Partnerstandorten aufgeführt haben.
Ja.
Das ist dann, denke ich mal, auch häufig mit einer langfristigen oder mit einer Strategie an sich verbunden. Also wenn man sagt, ich möchte die Kosten in dem Bereich senken, zum Beispiel in der Implementierung,
Ich
zum Beispiel langfristig sagen, einen Zeithorizont von 10 Jahren, das Ziel, dass ich da meinen Kostenapparat
hochfahren
kann. Ja. In Indien, das Gehaltsniveau mit Sicherheit auch in den nächsten 10 Jahren nicht signifikant steigen, zumindest niemals auf ein europäisches Niveau.
Ja, also natürlich auch sozusagen gucken mit den harten Standortfaktoren, wo gewinne ich Mitarbeiter und wo vielleicht noch relativ günstig. Das ist sicherlich einer der zentralen Punkte. Was ist denn noch so ein weiterer ganz zentraler Punkt? Also die Folie, die letztlich aufgelegt hat, die gilt im Wesentlichen. Was wäre dann noch so, wenn wir nochmal so einen ganz zentralen weiteren Punkt herausgreifen, neben dem Thema Personal und günstiges Personal? Was würden Sie denn noch sagen? Ja,
dass man auch in der Nähe des Marktes ist.
Ja.
In der Nähe von Unternehmen oder Ländern, die auch sowas sind.
Ganz genau, dass man sozusagen nah am Markt, nah am Kunden dran ist. Ne? Dieses nahe am Kunden sein, das schlägt sich in diesem Global Delivery Model ganz schön nieder. Die Idee, die dahinter steckt, ist nämlich letztendlich die folgende, und die ist tatsächlich bestechend, finde ich die. Sie sind sozusagen als Anbieter, ob Accenture oder Cognizant, sind Sie direkt beim Kunden vor Ort. Ich versuche es Ihnen mal so ganz plastisch, so plastisch zu machen, wie es überhaupt geht. Also die Firma Cognizant ist eine US-amerikanische Softwarefirma, Hauptsitz New York, 36.000 Mitarbeiter weltweit, also ein Riesenschiff, davon sehr viele in Indien. Und die Idee ist eben, dass die Niederlassungen überall in der Welt haben. Also hier in Frankfurt, Mainzer Landstraße, die Deutschlandzentrale direkt neben dem Türmen der Deutschen Bank. Die Idee ist einfach die, dass wenn ich jetzt ein Kunde bin, ich bin jetzt ein deutscher Kunde und möchte mir Software entwickelt bekommen, dass ich dorthin gehe und dort gemeinsam mit deren Mitarbeitern die Software-Spezifikation erarbeite. Also sozusagen, was möchte ich eigentlich haben? Habe ich Kontakt hier zu den entsprechenden Mitarbeitern am deutschen Standort? Die weltweite Verteilung, ja, um sozusagen auch die Kostenvorteile ausnutzen zu können, die daraus resultieren, wenn ich eben beispielsweise in Indien, beispielsweise in Bratislava oder sonst wo meine Software entwickeln lasse, das übertrage ich praktisch alles diesem Anbieter. Der managt für mich eben dieses ganze Thema, wie diese Softwareentwicklung weltweit verteilt ist. Und das ist dann praktisch die Idee, dass man zu dieser Quadratur des Kreises kommt. Einerseits möglichst kostengünstige Softwareentwicklung durch das Ausnutzen von diesen Lohnvorteilen. Zum anderen aber dem Kunden sozusagen ersparen, in Anführungszeichen, mit den doch kulturell deutlichen Unterschieden, die es eben weltweit gibt, zurechtzukommen. Ja? Das ist die Idee, die hinter diesem Global Delivery Model steckt. Ja? Wird schon gelebt, angewandt von Firmen wie Accenture oder Cognizant beispielsweise. Ja? Also absolute Praxis. Und wenn Sie da mal hingehen in so ein Unternehmen wie beispielsweise Cognizant, wo ich neulich war. Der Herr Berz, der Geschäftsführer Deutschland, der wird auch hier noch im Rahmen dieser Veranstaltung oder Internet Economics, eins von den beiden, wird er ja auch nochmal einen Gastvortrag halten. Da lernt man tatsächlich, was ein globales und flexibles Unternehmen ist. Ja, also da ist wirklich sehr viel anders als in so einem traditionellen Unternehmen. Das geht mit den Büroräumen los. Ja. Die Büroräume werden flexibel angemietet. Die sitzen da in so einem Hochhaus, da haben so ein Stockwerk für sich praktisch, aber teilen sich die Büroräume durchaus mit anderen Firmen. Und wenn nun, ich darf das mal hier so salopp sagen, wenn an dem einen Tag jetzt mal 20 bis 30 indische Entwickler eingeflogen werden, werden flexibel und dynamisch diese Büros einfach dazu gemietet. Und wenn die jetzt 3 Monate da sind, werden diese Büros eben entsprechend wieder zurückgegeben. Ja. Die kommen morgens hier am Frankfurter Flughafen an, und der erste Weg ist dann entsprechend ins Büro, in diese kurzfristig sozusagen angemieteten Büroräume. Ja. Und entsprechend geht das genauso in den anderen Niederlassungen zu. Ne. Und ein völlig weltweites, globales Entwicklungsmodell. Und da hat man so richtig den Eindruck, okay, da atmet man irgendwie so in einer gewissen Weise eine andere Welt, wenn man da ist. Ne? Hochflexibel, Leute mit allen Freiheiten ausgestattet, wird aber auch andererseits sehr, sehr viel gearbeitet. Muss jeder für sich wissen, ob das sozusagen für jemanden von Ihnen irgendwie so, ob das ein vernünftiges Modell ist, so zu arbeiten. Aber irgendwie hatte ich so den Eindruck, dass es wirklich so eine Art neue Welt, in der man sich da bewegt. Ne? Und die Entwickler, die wie gesagt weltweit verteilt sind, ich hatte es dir glaube ich schon mal gesagt, die Zahl, die haben allein 5.000 Leute, die nur Software testen, ja? Die nichts anderes machen als Software testen, die in Indien sitzen, im Sinne von so einer industrialisierten Softwareproduktion. Ne? völlig weltweit verteilt und sozusagen die Standorte so gewählt, ja, dass sie immer beim Kunden sind. Das ist so die Idee von diesem Global Delivery Model. Und es ist dann natürlich genau die Frage, ob Sie jetzt sozusagen als Auftraggeber in Deutschland dann so jemand beauftragen, dann haben Sie ja praktisch nur Kontakt hier direkt zu dem Softwareanbieter in Deutschland. Oder ob Sie sagen, ja gut, ich mache doch den Kontakt direkt zu so einem Unternehmen, eben in Indien beispielsweise. Denn man muss natürlich auch sehen, dass die sich diesen Service natürlich auch bezahlen lassen. Ja. Also die Zahlen haben Sie mir natürlich überall nicht so richtig gesagt. In dem Moment, wo Sie mir als Kunden die Koordinationskosten abnehmen, zahlen Sie natürlich auch irgendwie so einen Aufschlag dafür, dass die Ihnen diesen Koordinationsbedarf abnehmen. Ja. Also da wäre für mich auch nochmal spannend, wie hoch dann sozusagen dieses Delta dann letztendlich ist. Aber da kann ich Ihnen leider im Moment noch keine Zahlen nennen. Ne. Hier ist mal so eine Folie, wie so eine Aufteilung von spezifischen Arbeiten im Rahmen von so einem Global Delivery Model letztendlich stattfinden könnte. Onshore, Nearshore und Offshore. Dieses Offshore müssten wir in unserem Wording, das wir hier in der Veranstaltung verwenden, bitte durch Farshore einfach ersetzen. Ne? Also das sind so Sachen, die hier direkt im Land gemacht würden im Rahmen von so einem Global Delivery Model. Das wären nun beispielsweise Tätigkeiten im Bereich Nearshore, die also in einem nahegelegenen Ausland erledigt würden. Und dieses Farshore wären nun Tätigkeiten, die in einem Land, das weit weg von uns durchgeführt werden. Ne? Das, was hier steht, ja, das ist nicht im Sinne eines Musts verstehen, nicht in dem Sinne, dass es genau so sein muss, ja, sondern einfach ein Beispiel und soll Ihnen einfach einen Eindruck davon geben, wie diese verschiedensten Aufgaben, wie diese verschiedensten Arbeiten beispielsweise auf verschiedene Länder verteilt werden könnten. Ja, das müssen Sie auch nicht auswendig lernen, ja, in dem Sinne, dass Sie sagen, genau diese Requirements Analysis hier, die müsste eben hier genau Nearshore dann erfolgen. Das könnte also genau auch Onshore erfolgen, wird vielfach auch Onshore erfolgen. Das ist vielleicht so eine Grundregel, die man sagen könnte. In vielen Fällen wird es einfach so sein, dass man, wenn es jetzt darum geht, die Anforderungen, die der Kunden hat, dass man das hier dann vielleicht, wenn wir jetzt mal vom deutschen Unternehmen ausgehen, in Deutschland macht, dass man dort genau die Fachspezifikation macht, genau dies und jenes möchte der Kunde haben. Da ist man mit seinen Leuten beim Kunden vor Ort und dann beginnt man sozusagen, die verschiedenen Tätigkeiten in die verschiedenen Länder zu verteilen. Wobei es immer so sein muss, meines Erachtens nach, das wäre für mich jetzt wiederum ein Muss, ja, dass es einige Mitarbeiter gibt, die sozusagen in allen diesen Prozessen drin hängen. Also es wird wahrscheinlich aber wird zu keinem guten Ergebnis kommen, wenn Sie anfangen, jetzt hier für die verschiedensten Funktionen hier, die Sie haben, in diesem globalen Softwareentwicklungsprozess unterschiedliche Projektteams zu machen. Ja? Also völlig unterschiedliche Projektteams, da werden an den Schnittstellen im Rahmen der Kommunikation werden so viele Informationen verloren gehen, dass das nicht funktionieren wird. Es muss meines Erachtens nach eine Kerntruppe geben, die sozusagen alle Prozesse, ob Nearshore oder Farshore, entsprechend begleitet. Ne? Das ist auch eine Erfahrung, die etwa der Herr Lamberti, Deutsche Bankvorstand, bei unserer 30 Jahre Wirtschaftsinformatik-Feier im letzten, wann war das, Herbst irgendwie, hier wiedergegeben hat, genau dass dieses Modell nicht funktioniert, verschiedene Projektteams für verschiedene Aufgaben. Ne? Also da muss das Projektmanagement auch für eine gewisse Kontinuität im Sinne von People, die an dem ganzen Prozess beteiligt sind, sorgen. Ja, einige Erfolgsfaktoren von Nearshore- und Farshoring-Projekten sind auch einige sehr allgemeine dabei. Also etwa hier, gehen wir los mit der Unterstützung durch die Geschäftsführung. Ich denke, es ist völlig klar, dass so ein Projekt, aber eben nicht nur so eins, sondern jedes strategische Projekt, ne, wird nur entsprechend erfolgreich sein, wenn es die Unterstützung durch die Geschäftsführung hat. Wenn Sie die nicht haben, ja, diese Unterstützung durch die Geschäftsführung, dann werden Sie an den verschiedensten Stellen immer wieder mit Hürden zu kämpfen haben. Wenn Sie beispielsweise Ressourcen brauchen, also was ganz Triviales, was in jedem Projekt ständig vorkommt, ne, und Sie haben keine Unterstützung durch den Vorstand oder die Geschäftsführung, dann wird es natürlich kritisch. Einbeziehung der Anwender, nun, das ist eigentlich fast eine Binsenweisheit auch, ne, in dem Moment, wo Sie Software entwickeln, ja, und machen es am Anwender vorbei, ja, wird alles das rauskommen, nur nicht das, was Sie wirklich letztendlich gebrauchen können. Motivation und Kompetenz der Mitglieder, auch das sehr, sehr allgemein. Erfahrene Projektleiter, ebenfalls sehr allgemein. Ne? Also alles das, was Sie hier sozusagen aufgeführt haben oder was ich Ihnen hier aufgeführt habe, sind Erfolgsfaktoren von Softwareentwicklungsprojekten. Ne? Und zwar auf einer ganz allgemeinen Ebene. Gute Planwerte und Vorgaben, hier unten bin ich, gute Planwerte und Vorgaben ist auch ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. Ne? Die Vorgaben sollten in der Regel so sein, dass die Projektmitarbeiter diese Werte erreichen können, wenn sie sich richtig anstrengen. Ja? Also man muss sozusagen, darf die Latte nicht zu hoch, aber auch nicht zu tief senken, ne? setzen. Wie man das jetzt konkret bestimmt, ja, dafür gibt es jetzt kein mathematisches Vorgehen, ja? sondern das ist wiederum sozusagen Aufgabe eines erfahrenen Projektleiters. Und das macht auch die Qualität eines Projektleiters aus, dass er eben in der Lage ist, okay, bis zum 1.9. muss dieses und jenes entsprechend fertig sein. Und das muss machbar sein, wenn sich die Leute wirklich anstrengen. Und wenn es nicht machbar ist, demotiviert es entsprechend auch. Und wenn die Latte zu niedrig hängt, das ist auch relativ klar, dass das als Vorgabe auch nichts taugt. Klare Geschäftsziele, klare und stabile Anforderungen sind zu stellen. Das sind jetzt allgemeine Erfolgsfaktoren für Softwareentwicklungsprojekte. Und im Folgenden wollen wir uns mal anschauen, welche Punkte nun eigentlich dafür sprechen, entweder ins Farshoring reinzugehen, also in die Verlagerung ins Ausland, ans andere Ende der Welt, oder vielleicht eher ins Nearshoring reinzugehen. Einerseits, so viel vielleicht schon mal vorneweg, die Lohnkosten sprechen natürlich tendenziell dafür, es Farshore zu probieren, ja, weil billiger. Andererseits zeigen so ein paar empirische Studien eine wachsende Bedeutung des Nearshoring. Da wollen wir uns jetzt mal hier für den Rest dieser Veranstaltung mit diesen Fragestellungen, bleibe ich hier, Nearshoring in der Nähe oder Farshoring beschäftigen. Hier haben wir eine Studie aufgelegt, die durchgeführt worden ist, wieder von Deutsche Bank Research, volkswirtschaftliche Abteilung der Deutschen Bank, die letztendlich 572 Unternehmen in Deutschland befragt haben, in welche Länder verlagert ihr Unternehmen Geschäftsprozesse? Und zwar sowohl bisher als auch geplant. Und was Sie hier sehen, ist, die Message von dieser Folie ist eigentlich die, dass bisher hier sozusagen Indien die Nummer eins ist. Also das ist das Land der Wahl zurzeit noch sozusagen. Knapp gefolgt von diesen aus deutscher Sicht Nearshoring-Lokationen Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn. Aber wenn wir jetzt schauen, was ist denn eigentlich geplant für die nächsten 5 Jahre, da sehen wir hier, dass dann diese Nearshoring-Lokationen sehr gut im Rennen sind. Und wenn das tatsächlich so stattfinden würde, in dem Moment dann praktisch diese Nearshoring-Orte stärker nachgefragt würden als entsprechend Indien. Also diese Darstellung zeigt eine wachsende Bedeutung der Nearshoring-Standorte, obwohl die Lohnkosten eben entsprechend stärker für ein Farshoring sprechen würden. Hier mal so eine Folie, die ebenfalls von DB Research stammt, wo hier mal so für einen deutschen Softwareentwickler hier die 100% angenommen worden sind. Der US-Amerikaner verdient ungefähr genauso viel. Und dann hier Ungarn, Slowakei, weiß ich jetzt gar nicht, was das hier ist. Hatten wir das hier davor? Weiß ich jetzt nicht. Und hier, und das ist dann hier entsprechend Indien, ne? Also die Lohnkosten sind hier am geringsten. Dennoch die Tendenz letztendlich zum Nearshoring kennen. Ne? Das wäre also so die Fragestellung, über die wir uns jetzt hier unterhalten wollen. Eine Erklärung, eine einfache Erklärung ist natürlich die, dass die Kunden die große Distanz zu Farshoring-Anbietern für relativ problematisch halten. Und was wir hier jetzt gemacht haben in der Diplomarbeit von dem Markus Hahn, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, da will ich jetzt ein bisschen was draus wiedergeben. Er hat da eine ganze Menge von Gesprächen geführt und danach habe ich noch einige Gespräche im Anschluss geführt. Auf Basis dieser Gespräche wollen wir uns jetzt mal anschauen, was diese Experten, die damit ständig hantieren, jetzt sagen zu der Fragestellung, inwieweit die räumliche Distanz die Kommunikation beeinflusst und dann insbesondere sprachliche und kulturelle Barrieren, Möglichkeit persönlicher Treffen, wie bedeutsam das ist und wie diese Experten aus der Offshoring-Industrie sozusagen das Thema Zeitverschiebung und damit verschiedene Arbeitsrhythmen eigentlich einschätzen. Was wir vielleicht mal machen könnten, wir fangen jetzt mal andersrum an. Ich frage einfach mal Ihre Einschätzung. Was würden Sie denn vermuten, ja, wenn Sie jetzt so die Entscheidung treffen zwischen Nearshoring und Farshoring, inwieweit sozusagen bei diesen Punkten, bei diesen drei, die wir da jetzt stehen haben, sprachliche, kulturelle Barrieren, inwieweit das für wichtig gehalten wird, die Möglichkeit persönlicher Treffen wichtig ist und was für eine Rolle denn die Zeitverschiebung steht. Was wären denn da sozusagen Ihre ersten Einschätzungen so aus dem Bauch raus? Also fangen wir mal mit dem zweiten vielleicht an, weil das ist das erste, da werde ich Ihnen ein paar Ergebnisse vorstellen. Das ist, glaube ich, relativ klar, dass es da natürlich den einen oder anderen Reibungspunkt gibt. Ne? Für wie bedeutend würden Sie denn im Rahmen von so einem Softwareentwicklungsprojekt, ne? Sie sind der Kunde und haben das an großen Anbieter wie Accenture oder Cognizant entsprechend ausgelagert. Für wie wichtig würden Sie in so einem Projekt denn so persönliche Treffen halten, ne, zwischen sich und den entsprechenden Auftragnehmern? Denken Sie, es geht ohne oder was wäre denn so Ihr Gefühl? Mehr als ein Gefühl kann es jetzt ja erstmal nicht sein, dann gibt es ja kein richtig oder falsch jetzt.
Ich finde, dass die Bedeutung in den letzten Jahren für persönliche Treffen ein bisschen abgenommen hat, durch Internettelefonie oder Videokonferenzen über Internet. Also da kann man den persönlichen Kontakt zumindest teilweise untersetzen.
Ja.
Vielleicht leidet manchen Situationen so die Durchsetzungsfähigkeit ein bisschen darunter, weil eben eine Person im Raum durch ihre Präsenz, ihre Anwesenheit eine andere Einflussmöglichkeit hat, als wenn sie in Anführungszeichen nur über Internettelefonie oder Internetkonferenzen.
Ja, das, ja, ich. Genau, ich wiederhole es einfach nochmal. Einerseits durch neue Technologien wie Internettelefonie, auch ganz allgemein Videokonferenzen, und das ist jetzt nicht allzu neu, das gibt schon eine ganze Weile, kann natürlich sozusagen einerseits viel behoben werden. Ne? Auf der anderen Seite sieht es natürlich so aus, dass manchmal natürlich auch die persönliche Präsenz dann sozusagen noch einen Mehrwert stiftet. Ne? Das ist sicherlich so ein Punkt. Danach gucken wir uns mal an, was die Experten dazu gesagt haben. Und wie würden Sie dieses Thema Zeitverschiebung und damit unterschiedliche Arbeitsrhythmen einschätzen? Das ist ja eng verbunden mit dem positiv besetzten Begriff Follow the Sun. Ne? Also sozusagen an dem einen Standort wird 8 Stunden gearbeitet, dann werden sozusagen die Ergebnisse am Ende des Tages an den Standort weitergegeben, der dann sozusagen in der Zeitzone hinten dran steckt, ja, und wo dann sozusagen die Arbeit losgeht. Was würden Sie denn da sagen? Was ist denn da? Ist es eher ein Vorteil oder ist es irgendwie eher ein Nachteil? Wie ist denn da dieser Trade-off, wenn ich schon so frage, wird es sowohl das eine als auch das andere geben? Ja. Ja.
Aber andererseits ist dann der Koordinationsaufwand, denke ich mal, auch wirklich größer. Weil wenn die einen an Stelle A arbeiten, sind die anderen an Stelle B nicht immer verfügbar, weil es vielleicht dann gerade Nacht ist.
Genau.
Und die nicht entwickeln.
Richtig, das sind gut, die guten Punkte, ganz genau. Also zum einen hat man die Chance durch dieses Follow-the-Sun-Prinzip, vielleicht funktioniert es, ja. Natürlich muss es koordiniert werden. Ja, also wenn sozusagen ein Auftrag jetzt gegeben wird an die Leute in dem Land B, dann muss der genau spezifiziert sein. Die müssen genau wissen, was sie tun sollen. Zum anderen ist es natürlich ganz platt so, wir drücken es mal vereinfacht aus, dass sie nicht jederzeit zum Telefon greifen können, um denjenigen zu erreichen, ja, weil dort vielleicht eben gerade Nacht ist. Ne, und dann ist es natürlich... Das wäre dann bei einer Nearshore-Kooperation logischerweise dann einfacher. Ne? Aber das ist so genauso der entsprechende Trade-off, in dem wir uns hier entsprechend bewegen. Ne? Ja, kommen wir mal hin zu den einzelnen Punkten, die wir jetzt hier im Folgenden durchgehen werden. Also wir haben zum einen sprachliche und kulturelle Barrieren. Da ist an und für sich in den Expertengesprächen gab es immer wieder schöne Beispiele, die uns dort genannt worden sind, aber es kam auch nicht so furchtbar viel Überraschendes heraus, ja, wo wir jetzt sagen würden, oh, das hat uns jetzt aber völlig vom Hocker gehauen, damit hätten wir überhaupt nicht gerechnet. Dass die Sensibilität für den Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen wichtiger Erfolgsfaktor ist, das ist an und für sich relativ klar. Aber auch wenn es klar ist, ja, müssen wir es uns einfach sozusagen ins Vorderhirn holen. Ja, das ist also eine Sache, mit der man da wirklich ständig zu tun hat. Ne? Und einer der ganz zentralen Erfolgsfaktoren für Softwareentwicklungsprojekte auf so einer internationalen Ebene. Ne? Sprachprobleme können zu Missverständnissen und natürlich auch zu entsprechenden Vertrauensverlusten führen. Das ist auch relativ klar. Ne? Also auch wenn man sagt, dass man ganz gut Englisch spricht, ist es häufig so, dass man, gerade wenn man mit dem Inder Englisch spricht, ne, die haben einen ganz anderen Akzent und auch andere Satzbildungen zum Teil. Das ist nicht so leicht. Allerdings betont ein Experte, was ganz spannend ist, dass man also um kulturelle Unterschiede zu suchen, ja, dass man auch nicht unbedingt ans andere Ende der Welt sozusagen schauen muss, sondern dass es aus seinen Erfahrungen auch an der einen oder anderen Stelle mit direkten Nachbarn, mit den Niederlanden zum Beispiel, dass da das einige oder andere kulturellen Probleme auftreten könnten. Also beispielsweise hatte uns der eine Experte geschildert, dass er ein Projekt mit einer niederländischen Firma gemacht hätte, wo alles ein bisschen weniger formal zugeht, als es hier in Deutschland der Fall ist. Ja. Also man hatte sich sozusagen geeinigt, ja, nach dem Motto, der Auftrag wird dann so und so abgewickelt, war gut Mittagessen und alles war sozusagen noch in bester Ordnung. Ja. Und nach der Einigung und dem Mittagessen wollte der deutsche Vertragspartner eben, dass alles das, was man mündlich besprochen hatte, nun auch im Vertrag fixiert ist. Ja? Und da ticken die zum Teil ein bisschen anders, ein bisschen weniger deutsch halt. Und das hat zu einer nachhaltigen Zerrüttung des Verhältnisses geführt, weil die das als einen extremen Akt des Misstrauens entsprechend verstanden haben. Ne? Also war eine ganz interessante Geschichte hier. Gute Sprachkenntnisse sind unerlässlich, klar. Das mittlerweile auch schon so eine Art Klassiker, ne, dass man gerade in Indien, in Asien aber auch aufpassen muss, die richtigen Fragen zu stellen. Ja. Also weil häufig vermieden wird, Nein zu sagen, in dem Sinne, dass es als Gesichtsverlust anzusehen ist. Damit wäre also etwa die Frage gemeint, schaffst du es denn, den Zeitplan einzuhalten? Ja. Da werden Sie dann immer eine entsprechende Antwort bekommen, die die in die Richtung geht, dass derjenige sein Gesicht nicht verliert. Der wird also fast immer Ja sagen, ja, so lange, bis es dann halt wirklich kracht. Ne? Also muss man da sozusagen die Frage dann schon intelligent ein bisschen anders stellen, so in diese Richtung, wann wird es denn jetzt wirklich realistisch fertig sein? Ja, das sind so Punkte, die man einfach dann bei der Kommunikation entsprechend berücksichtigen muss. Ja. Oder einer hatte erzählt, in einem anderen Kontext habe ich mit jemandem gesprochen, der da viel Outsourcing gemacht hat, da war er in einem asiatischen Land, wo man sich entsprechend ganz lasch die Hand gibt. Das ist da sozusagen Sitte. Ja. Hier macht man das nicht, also ein lascher Händedruck, ja, verleitet zu allen möglichen Annahmen. Ja. Also ist derjenige dann in dieses asiatische Land gefahren, hat sich entsprechend da mit dem kulturellen Seminar entsprechend fit gemacht, ja, wie man sich mit denen dann da so auseinandersetzt und Händedruck und allem drum und dran. Nur hatte sein asiatischer Gesprächspartner sich auch entsprechend fit gemacht in einem kulturellen Seminar. Und beim Händedruck hat er also richtig zugegriffen dann entsprechend. Ja, so ein Beispiel dafür, den ein oder anderes kulturelle Missverständnis da. Ja, Lösungsansätze. Und hier wird es jetzt von der Thematik her ein bisschen weich. Ja, oder kann man fast sagen, es ist fast ein bisschen trivial. Ne? Also was macht man so alles? Offshore-Anbieter führen interkulturelle Trainings durch. Austausch von Mitarbeitern zwischen den entsprechenden Lokationen. Einstellung lokaler Fachkräfte. Das ist sicherlich immer ein großer Punkt, ne, wenn man dann, damit man sozusagen die lokalen oder auch kulturellen Anforderungen der Auftraggeber gut bedienen kann. Ne. Anbieten von Sprachkursen. Ja, mögliche Missverständnisse, vielleicht durch detaillierte Verträge, aber denken Sie an das niederländische Beispiel, kann man vielleicht Missverständnisse im Vorhinein entsprechend verhindern. Ne? Also mehr kann man, glaube ich, auch nicht machen, muss man auch ganz, ganz ehrlich sein. Ne? Da gibt es jetzt nicht den super wissenschaftlichen Ansatz, wie man diese Barrieren sozusagen aus der Welt kriegen könnte. Ne? Genau so muss man vorgehen. Bedeutung, ja.
Ich wollte mal fragen, die Problematik liegt dabei ja eher nicht in den Sachen, die man so schnell mal in den Seminaren lernen kann, weil das wäre dann kein Problem, sondern es sind ja tiefgründigere kulturelle Probleme, also Unterschiede, nicht Probleme.
Ja.
So ist jetzt mal in China, glaube ich, so, dass das Wort Geschäftsfreund was ganz anderes ist, also dass man eigentlich erst Freundschaft schließt und dann Geschäft abschließt, also dass man eigentlich nur
habe ich auch schon mal gehört, ja, genau.
Zum Beispiel auch seine Stimme heben im Gespräch, das gilt auch als sein Gesicht zu verlieren.
Ja. Also ich kann Ihnen da eigentlich nur recht geben. Ich würde es nur ein bisschen anders betonen. Ich würde es insofern einfach anders betonen, als dass ich sage, dann der Besuch solcher interkulturellen Seminare ist dann besser als gar nichts. Ne? So richtig funktionieren wird es auch nach diesem Seminar nicht, auch wenn es ein paar Wochen dauert. Ne? Das kann man dann nur sozusagen dort dann in der konkreten Zusammenarbeit dann letztendlich lernen. Ja? Aber zunächst mal bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als die Leute so zu schulen. Aber ich gebe Ihnen natürlich völlig recht. Ne? Ja, was ist so die Einschätzung der Experten in Bezug auf die Bedeutung persönlicher Treffen? Also sie waren sich alle relativ einig, ob es nun Farshoring-Anbieter waren oder ob es Nearshoring-Anbieter waren, da gibt es natürlich auch dann so eigene Perspektiven drauf, dass auch die Farshoring-Anbieter gesagt haben, dass die persönlichen Treffen insbesondere in der Anfangsphase von diesen Offshoring-Projekten notwendig sind. Also gerade wenn es eben um die Fragestellung geht, wirklich genau zu spezifizieren, was will der Kunde eigentlich genau, ja? Wie sieht denn der Gehaltabrechnungsprozess aus oder der Rechnungsstellungsprozess oder der Angebotsprozess, der hier ausgelagert werden soll? Da sind diese persönlichen Treffen laut einhelliger Meinung der Experten unabdingbar. Ne? Sind sich auch alle relativ einig, dass wenn es in dem Projekt dann irgendwann mal zu Konflikten kommt, dass es auch dann in der Regel von größerem Vorteil ist, wenn man sozusagen mal miteinander gesprochen hat, als wenn es irgendwie kracht dann, und es kracht in fast jedem Projekt irgendwann mal. Die Frage ist nur, ob weniger oder heftiger. Ne? Dann kann sowas wirklich ein größerer Vorteil sein. Ja. Hier so ein paar Prozesse, wo ein besonders hoher Kommunikationsbedarf in der Regel vorherrscht. Da geht es etwa darum, dass man die Anforderungsanalyse, das sagte ich bereits, gemeinsam macht, Grob- und Feinkonzept, also ich spezifiziere das, was ich möchte, etwas gröber und im nächsten Schritt etwas feiner, Integrations- und Systemtests und letztendlich die Abnahme. Ne? Prozesse mit geringerem Kommunikationsbedarf sind dann entsprechend hier unten die Programmierung erstens und die Modultests andererseits, ne, wo man sagt, okay, da kann man dann vielleicht die Softwarefirma dann mehr oder weniger vor sich hin entwickeln lassen. Ne? Die anderen Prozesse erfordern eine starke Abstimmung. Ne? Grundsätzlich gilt natürlich, je ausgereifter und standardisierter die Prozesse sind, desto weniger persönliche Treffen sind notwendig. Es ist klar, wenn ich einen vollständig standardisierten Prozess irgendwie auslagern möchte, der vielleicht schon auf Basis von SAP abgebildet ist, ja, dann muss ich sicherlich nicht so viel mit den entsprechenden Anbietern reden, als wenn ich jetzt irgendwas ganz Spezifisches für mich haben möchte, mit einer hohen Spezifität, wo ich sozusagen dem Anbieter auch immer wieder erklären muss, was er letztendlich dann zu tun hat. Vorteil persönlicher Treffen und dann eben auch ein Vorteil des Nearshoring ist das, dass diese persönlichen Treffen dem Kunden häufig das Gefühl geben, dass er eine bessere Steuerungs- und Eingriffsmöglichkeit hat. Also die großen Offshoring-Anbieter bieten insofern auch in der Regel alle ihren Kunden an, doch mal entsprechend, je nachdem, wo der Standort ist, nach Ungarn oder auch nach Indien zu kommen, um sozusagen das auch mal wirklich zu sehen, wo denn jetzt hier tatsächlich die Softwareentwicklung stattfindet. Und das ist eine Sache, die von den Kunden auch sehr, sehr häufig wahrgenommen wird. Ne, insbesondere dann, wenn es eben um die großen Millionenprojekte geht. Da will man doch irgendwie wissen, was sich eigentlich auf der anderen Seite, der Erdkugel sozusagen, was da eigentlich stattfindet, ne, wo ich mein Geld eigentlich hin tue, weil das halt auch häufig und immer häufiger unternehmens- und erfolgskritische Prozesse sind, die da hinten ausgelagert werden. Bedeutung persönlicher Treffen ist ein wesentlicher Grund für das Fortbestehen eines On-Site-Teams, also das Team, was hier letztendlich ist, über die gesamte Projektdauer hinweg. Also ein On-Site-Team bleibt bestehen, auf dieser Basis wird weiter kommuniziert. Videokonferenzen können persönliche Treffen nur teilweise ersetzen. Das war so eine Aussage. Aber eine andere Aussage, die vielleicht noch ein bisschen spannender ist, hatte ein Mitarbeiter eines Farshoring-Anbieters gemacht, der sagte, es würde viel leichter sein, wenn in deutschen Firmen sozusagen das Instrument der Videokonferenz auch ein Standardinstrument wäre. Also er hat da konkret von einem Fall berichtet, wo es in einem Projekt ein größeres Problem gegeben hat und der Kunde eine ganze Woche gebraucht hat, um letztendlich eine Videokonferenz aufzusetzen. Ne? Einfach deswegen, weil es sozusagen nicht in einem normalen Geschäftsprozess der Kunden drin ist. Ja? Die haben ein Telefon, die telefonieren ganz normal, aber eine Videokonferenz mit Indien, huch, das ist irgendwie schon wieder was ganz Besonderes in vielen Unternehmen. Ja? In vielen Unternehmen natürlich auch nicht. Bei so einem Unternehmen wie SAP oder so ist es mittlerweile auch eine Selbstverständlichkeit. Aber sozusagen, dass die Outsourcing-Anbieter durchaus auch damit ein bisschen zu kämpfen haben, dass sie das globale Arbeiten eben eher gewohnt sind, als es der Kunde ist. Und auch da, also das war mir vorher auch nicht so bewusst, bevor er uns das gesagt hatte, eigentlich ganz einleuchtend. Ich habe auch gedacht, wir haben hier an der Uni bisher auch noch keine Videokonferenz gemacht. Ne, warum eigentlich noch nicht? Und in dem Moment, wo man sowas nicht in seinem Standardprozess drin hat, dann dauert das Aufsetzen entsprechend länger. Ne? Und einer sagte eben auch, dass das glaube ich auch sofort, dass es in diese Richtung geht, dass viele Dinge, ja, von denen man vor einigen Jahren noch dachte, das ginge niemals offshore, machen wir jetzt offshore. Ne? Also diese neuen Kommunikationsmöglichkeiten, die ebnen da schon einen Weg, dass diese Zusammenarbeit dann wirklich vereinfacht wird im Vergleich zu dem, was bislang stattgefunden hat. Ne? Ja, was sagen wir zur Zeitverschiebung oder was haben die Experten zu dem Thema Zeitverschiebung gesagt und was man damit alles erreichen kann oder auch nicht erreichen kann. Ne? Also ein Problem der Zeitverschiebung ist natürlich das, dass die synchrone Kommunikation aller Telefonate, Videokonferenzen, Telefonkonferenzen natürlich erschwert wird. Ne? Erschwert wird in dem Sinne, dass wir halt einen entsprechenden Termin finden müssen. Klare Sache. Je größer die Zeitverschiebung, desto kleiner wird entsprechend das Zeitfenster für die direkte Kommunikation. Allerdings ist diese Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Indien beispielsweise gar nicht so groß. Die beträgt 3,5 Stunden. In der Winterzeit sind es 4,5 Stunden. Durch eine Spätschicht in Indien bis 22 Uhr kann der deutsche Arbeitstag größtenteils abgedeckt werden. Also haben wir da an für sich nicht so dieses Problem mit Indien. Wobei sich auch dort alle Experten absolut einig waren in der Bewertung, dass es relativ einfach ist, sozusagen einen indischen Mitarbeiter dazu bewegen, doch mal eine Nachtschicht einzulegen, die auch länger als 22 Uhr geht. Das ist da wohl überhaupt kein Thema. Wenn das gefordert wird, dann findet das statt, wobei man im einen oder anderen Unternehmen in Deutschland hier dann sicherlich auf heftigste Widerstände stößen wird, ja, so nach dem Motto, oh Gott, das kann doch nicht sein und warum denn immer ich, ja, so ungefähr. Ne? Ja, das ist im Grunde genommen das, was ich hier eben gesagt hatte, dass das in der Regel gerade in Indien nach Aussagen wirklich aller, da waren sich wirklich alle einig, an und für sich kein großes Problem ist. Zeitverschiebung als Vorteil, Follow-the-Sun-Prinzip. Und hier gingen nun die Expertenmeinungen, um es mal ganz kurz zu sagen, tatsächlich komplett auseinander. Also der eine sagte uns beispielsweise, das sieht er als überhaupt kein Problem an, da können Sie auch gerne dann mal, wenn der Herr Berz hier zu dem Gastvortrag da ist, können Sie ihn gerne auch mal drauf ansprechen, das ist ein fitter Typ in jeder Hinsicht. Also Zeitverschiebung als Vorteil, Follow the Sun, Team von Ort A gibt Team B am Feierabend einen Arbeitsauftrag und dieses Team B kann bereits am nächsten Morgen erste Ergebnisse, zum Beispiel einen Prototypen abliefern. Das ist sozusagen die entsprechend idealisierte Idee, die hier dann dahinter steckt. Und durch die Anwendung dieses Follow the Sun Prinzips vergrößert sich eben das Produktivitätsfenster. Wo sind wir? Hier sind wir. Release-Zyklen und Time-to-Market werden verkürzt. Das sind natürlich jetzt schon fast so ein bisschen im Bereich Marketing-Sprüche. Time-to-Market wird verkürzt. Hieß jetzt einfach nichts anderes, als dass die Entwicklung auch beschleunigt werden könnte. Aber erfordert eben wirklich eine ganz genaue Spezifikation der Schnittstellen. Der Schnittstellen nämlich in dem Sinne, dass sozusagen immer geschaut werden muss, was muss an Prozessen sozusagen, welche Parameter brauchen nun bestimmte Teilprozesse im Rahmen dieser Softwareentwicklung. Also da Uneinigkeit, ob es wirklich so gut funktioniert in der Softwareentwicklung. Da Uneinigkeit, aber Einigkeit wieder darum, dass es ein sehr, sehr gutes Mittel ist, um Services anzubieten. Ja? Dass man also sich weltweit aufstellt, um eben überall auf der Welt einen 24-Stunden-Support-Services für die verschiedenen Fragestellungen anbieten zu können. Also beispielsweise beispielsweise ein Support, ein Helpdesk für irgendwelche SAP-Anwendungen. Wenn Sie sich da entsprechend als Anbieter weltweit aufstellen, haben Sie dann die Chance, sozusagen eine 24x7 Zeitabdeckung hier entsprechend zu erreichen. diese volkswirtschaftliche Folie, die lasse ich hier einfach mal weg. Da haben ja einige unserer Volkswirte gesagt, dass das nicht sauber wissenschaftlich gemacht ist. Und da ich kein Volkswirt bin, wollte ich mich darauf auf diese Diskussion nicht einlassen oder vielleicht unter diesem Vorbehalt vielleicht doch ein paar Sätze dazu. Also ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen, ob das jetzt wissenschaftlich, volkswirtschaftlich 1a ist. Hintergedanke ist, dass das McKinsey Global Institute sich die Frage gestellt hat, wer eigentlich aus volkswirtschaftlicher Sicht von diesem ganzen Thema Outsourcing, Offshoring entsprechend profitiert. Und die sind da zu einem ganz prägnanten Ergebnis gekommen. Die sagen nämlich, dass die amerikanische und die indische Volkswirtschaft verzeichnen dabei einen Wohlfahrtsgewinn von 46 Cent pro US-Dollar. Also wenn nun etwa gemeint ist damit, ein amerikanisches Unternehmen gibt einen Outsourcing-Dienstleistungsantrag an einen indischen, dann erzielen die einen Wohlfahrtsgewinn von 46 Cent, wobei Indien 33 Cent davon erhält für die Löhne und die USA 13, zum Beispiel für die erzielten Kosteneinsparungen, die das Unternehmen dann erzielt. Die indischen Wohlfahrtsgewinne ergeben sich aber jetzt nicht nur daraus, dass sie entsprechend die Löhne bekommen, sondern wenn dort die Unternehmen entsprechend wachsen, gibt es auch Zuliefererbeziehungen, die dort entstehen, also neue Unternehmen entstehen, Kooperationspartner. Und insofern haben die auch was davon. Demgegenüber, laut McKinsey Global Institute, müsse man bei einer deutschen Beziehung zu einem indischen Haus, also ein deutsches Unternehmen source seine Softwareentwicklung an ein indisches aus, müsste man hier in Deutschland entsprechend mit einem Wohlfahrtsverlust von 20 Cent pro investiertem Euro rechnen. Ja. Worin liegen die Ursachen gemäß McKinsey? Liegen einerseits in der Stellung der USA als Exporteur von Informationsdienstleistungen und zum anderen am deutlich flexibleren Arbeitsmarkt in den USA. Also der Hintergrund ist dann einfach der, dass man sagt, Outsourcing, Offshoring, da können wir uns drehen und wenden, wir wollen, kostet Arbeitsplätze und wird Arbeitsplätze kosten. Ja? Und wenn ein deutscher Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz verliert, dann wird das in der Regel oder kann in der Regel eine Weile dauern, bis er eine entsprechende Neuanstellung hat, während dieses Problem in den USA tendenziell geringer ist. Ja? Also wenn dort eine Firma ihre IT outsourced, ja, und Arbeitsplätze verloren gehen, hat man dort in der Regel geringere Probleme, auf die Schnelle einen neuen Job zu finden als hier. Das ist wohl relativ so, dass es da diesbezüglich keine unterschiedlichen Meinungen gibt. Ich würde sagen, das ist einfach so. Die unterschiedlichen Meinungen beginnen dann eigentlich bei der Fragestellung, inwieweit diese Flexibilität, die dort herrscht, letztendlich gut für die Welt und für alle ist oder ob unser Modell dann sozusagen das günstigere ist. Also diese politische Diskussion, die schwingt da natürlich mit. Aber dass es in den USA einfacher ist, dann wieder einzusteigen, das ist, glaube ich, relativ unkritisch. Und daher eben auch diese Wohlfahrtsberechnung, wer davon profitiert und wer davon eben nicht profitiert. Ja, was wir hier auf der Folie abgebildet haben, oder was Peter Mertens abgebildet hat, ist sowas wie die Verlagerung der Softwareindustrie und wo das überall hinführen kann. Die Idee hinter dieser Abbildung ist die folgende, dass beispielsweise deutsche Firmen ein entsprechendes Outsourcing oder Offshoring nach Ungarn machen. Ja, nach Ungarn machen. Die Ungarn wiederum aber können beispielsweise weiter nach Rumänien auslagern und die Rumänen können weiter in die Ukraine auslagern. die nach Indien und so weiter und so fort. Also praktisch immer eine Auslagerung in noch günstigere Standorte. Ja. Findet auch statt, ich hatte es Ihnen, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, also etwa im Hause der SAP, wo ja ein Großteil der Softwareentwicklung in Indien stattfindet, sieht es also nun so aus, dass die Inder selbst wiederum Teile der Softwareentwicklung nach Vietnam weitergeben. Ja, da hat Peter Mertens ganz provokant gesagt, na gut, wenn die Softwareentwicklung dann irgendwann mal von Indien über Malaysia nach China geht, ja, vielleicht kommen wir auch irgendwann mal dazu, dass die Chinesen wieder zurückgehen und irgendwas nach Deutschland outsourcen. Ne? Das ist sozusagen die Idee, dass also diese Entwicklungskette sozusagen irgendwann mal auch entsprechend wieder zu uns zurückkommt. Ne? Also bislang kann man sagen, ist diese Kette einfach an den Lohnkosten orientiert. Ne? Es wird sozusagen immer in einen Ort verlagert, wo es noch ein bisschen günstiger ist. Ne, aber ja, bitte.
Dazu meine Frage. Wenn es jetzt wirklich so ein Prozess kommt, wie es auch in dem folgenden Beispiel jetzt genannt wird, ist dann der letzte Aspekt, dass man bestimmten Projekten zurück nach Deutschland geht, in Anführungszeichen. Sind das Kostengründe oder sagt man dann, wir verzichten da auf das Offshoring, weil wir eben die Deutschen das Know-how eher vor Ort haben und dadurch letztendlich besser dastehen, als wenn wir nur auf der reinen Kostenschiene argumentieren und den Billiglohnländern?
Ja, also ich denke mal, wer den Herrn Mertens kennt, der das gemacht hat, also einer der, wenn nicht sogar der bekannteste Wirtschaftsinformatiker, vor kurzem emeritiert worden, der provoziert auch ganz gern. Und so ein Bild malt der auch mit dieser Lust daran, sozusagen so ein bisschen zu provozieren. So nach dem Motto, wenn wir nicht aufpassen, wir Deutschland, also der Standort Deutschland liegt ihm immer sehr am Herzen, wenn wir der Standort Deutschland nicht aufpassen, dann sind wir irgendwann mal international völlig im Hintertreffen. Ne? Bislang gibt es also wohl eher wenig Fälle, wo das stattfindet, dass China die Softwareentwicklung in den Hochlohnstandort Deutschland auslagert. Das findet bislang so eigentlich nicht wirklich statt. Und ich denke auch, es ist erstmal nicht abzusehen. Aber was spannend ist, ist, dass natürlich die indischen Softwarefirmen, ich nenne jetzt mal die Inder, weil die sind halt wirklich vorne dran, ja, dass die indischen Softwarefirmen hier in Europa, in Deutschland immer mehr Standorte eröffnen. Und hier eben auch Hochschulabsolventen hier der Technischen Uni Darmstadt oder sonst woher entsprechend akquirieren und zu deutschen Konditionen natürlich einstellen. Ne? Also was ich da in Löden gehört habe, da sind diese Outsourcing-Anbieter sind mindestens in der Region, wie sich die Unternehmensberater hier aufstellen. Also die wissen schon, dass sie da auch entsprechend Geld hinlegen müssen. Ne? Also die suchen hier nach Mitarbeitern und zum Teil suchen sie zurzeit sehr, sehr intensiv nach Mitarbeitern. Also Infosys beispielsweise stellt ohne Ende ein. Ja. Also wer da sich so ein bisschen aufstellen kann im Bereich Wirtschaftsinformatik, also wer sowohl ein bisschen was von der Technik versteht, als auch gewisse betriebswirtschaftliche Kompetenzen hat, ja, da wird engagiert, was sozusagen noch keinen Arbeitsvertrag hat. Ne. Und das machen sie eben deswegen, weil sie eben vor Ort sein wollen. Und weil sie eben, wir hatten das auch auf irgendeiner Folie hier draufstehen, weil sie eben auch Leute suchen, ja, auch Deutsche suchen, die dann sozusagen den deutschen Kunden bedienen. Und Österreicher suchen, die den österreichischen Kunden bedienen und Niederländer, die den niederländischen Kunden bedienen. Ja? Weil sie an dem Kunden eben so kulturnah dran sein wollen, wie es eben entsprechend geht. Ne? Und als Fähigkeit ist vor allen Dingen gefragt, solche Sachen wie Projektmanagement, aber eben auch die Fähigkeit, einfach mit dem Kunden zu sprechen, ja, und sozusagen mit dem Kunden die Anforderungsanalyse zu erstellen, auf deren Basis dann letztendlich die Softwareentwicklung stattfindet. Und was die nicht haben, also was vielleicht für Sie trotzdem ganz interessant, auch wenn das jetzt nicht genau das Thema ist. Was die nicht haben, sind solche direkten Training-on-the-Job-Programme oder irgendwie sowas. Ne? Also wer zu so einem Anbieter ginge, ja, der würde sozusagen relativ schnell ins kalte Wasser reingeworfen werden, was heißt, okay, kommen Sie doch mal gleich mit zum Kunden, ja, der sucht eine Lösung für dieses oder jenes Problem und dann geht es ins kalte Wasser rein, direkt zum Kunden, da wird die erste Spezifikationserhebung gemacht. Ne? Also insofern haben die da noch keine strukturierten Programme, aber auch das ist vielleicht ein ganz spannender Einstieg. Wovon wir uns verabschieden müssen, ich weiß nicht, ob es so gemeint war, wie Sie sagten, aber es klang so ein bisschen durch und wir hatten das auch schon vor einer Woche oder so ungefähr besprochen, wovon wir uns alle verabschieden müssen, ist sozusagen von dem Gedanken, dass wir hier, was die reine IT angeht, was die Programmierkenntnisse angeht, was die Kenntnisse in IT-Architekturen angeht, dass wir hier sozusagen überlegen sind, den entsprechenden Mitarbeitern oder Anbietern in den asiatischen Ländern oder in den osteuropäischen Ländern. Das ist definitiv Vergangenheit. Ja. Also da wird genauso gut oder schlecht Java programmiert wie hier. Ja. Da sind die definitiv mindestens genauso fit. Wo ich immer denke, dass wir noch einen Wettbewerbsvorteil haben, ist eben, wenn ich an so eine Ausbildung denke in Wirtschaftsinformatik, die eben neben dem IT-Know-how eben auch das betriebswirtschaftliche Wissen weitervermittelt. Das ist noch so ein Punkt, wo wir sozusagen, denke ich mal, noch einen Wettbewerbsvorteil haben. Und das sind auch genau die Leute, die beispielsweise hier gesucht werden. Also wenn so Infosys oder Wipro hierher kommen und Leute suchen, dann suchen sie nicht Java-Entwickler, sondern dann suchen sie Leute, die Projekte oder denen sie zutrauen, dass sie Projekte managen können und entsprechend betriebswirtschaftlich denken können. Ja, das ist ein Punkt. Ja, ich bin gleich bei meinem nächsten Vortrag im Rahmen von den Hochschulinformationstagen aktiv, deswegen geht meine Stimme auch jetzt schon zu Ende. Ich habe schon den ganzen Vormittag gesprochen, das geht jetzt auch gleich weiter. Insofern machen wir heute ein bisschen früher Schluss, passt auch ganz gut. Wir sehen uns dann am nächsten Donnerstag wieder hier und dann werden wir das Thema Outsourcing, Offshoring verlassen und werden dann reingehen in das ganze Thema betriebswirtschaftliche Analysen, so Wirtschaftlichkeitsanalysen des IT-Einsatzes. Ne? Also für heute vielen Dank.